Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
54% der Fläche Deutschlands kommen aus geologischer Sicht für ein Atommüllendlager in Frage. So zumindest eine erste Einschätzung im Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung, der seit gestern für Aufregung sorgt. Welche Vor- und Nachteile verschiedene Gesteine dabei für die Lagerung haben und was der Blick nach Skandinavien verrät, dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute darum, wie sich Vögel auf die Erderwärmung einstellen und dass das Überleben dabei eine Frage des richtigen Timings ist. Und wir haben eine neue Ausgabe der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus im Programm? Darin erfahren Sie, wie gut sich Glas als Datenspeicher eignet. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Tongestein, Salzformationen und Granit. Alle diese sogenannten Wirtsgesteine kommen aus geologischer Sicht theoretisch für die Endlagerung des deutschen Atommülls in Frage. Das geht aus einer Karte hervor, die die Bundesgesellschaft für Endlagerung gestern vorgelegt hat. Finnland und Schweden sind dagegen Länder, die sich in dieser Frage schon seit langem festgelegt haben. Der Atommüll findet dort in Granit seine letzte Ruhestätte, auch weil es an Alternativen mangelt. In Schweden wird schon seit 25 Jahren in einer Art Gesteinslabor getestet, wie gut die Endlagerung in Granit funktionieren könnte. Christine Westerhaus hat sich vor einigen Jahren dieses Labor angesehen und sich angesichts der Diskussionen über die Endlagerung in Deutschland über den aktuellen Forschungsstand informiert.
Frühjahr 2008. Mit einem Fahrstuhl geht es hinab ins Espö-Laboratorium, eine Art Vorzeige-Endlager an der schwedischen Ostküste.
Wir fahren von oben bis unten in 90 Sekunden.
Britta Freudenthal hat viele Jahre lang Besucher und Schulklassen durch die unterirdischen Gänge geführt. Bis zu ihrem Ruhestand hat sie für die SKB gearbeitet, die schwedische Kernbrennstoff- und Abfallbeseitigungsgesellschaft, die sich um den Atommüll kümmern soll. In einer Tiefe von 450 Metern öffnet sich der Fahrstuhl vor einem langen Tunnel.
Der Tunnel war in 1995 fertig, so wie wir es jetzt sehen. Aber wir bauen noch neue Tunnel, also machen neue Nische und entwickeln unsere Arbeit. Wir sagen, das ist unsere große Küche hier, wo wir alles experimentieren.
In den Felsnischen entlang des Tunnels untersuchen Wissenschaftler auch heute noch, 12 Jahre später, ob die Spezialbehälter, in die später der radioaktive Abfall eingelagert werden soll, geologischen Veränderungen standhalten können. Deshalb simulieren die Forschenden dort Eiszeiten und Gebirgsbewegungen. Und sie verfolgen die Wanderungen von radioaktiven Partikeln durch das Gestein. Von diesen Erfahrungen könnte Deutschland in den kommenden Jahren profitieren, denn auch Granit steht auf der Liste der Wirtsgesteine, die für die Endlagerung in Deutschland in Frage kommen. Doch wie gut sich dieses Gestein als Endlager für hochradioaktiven Abfall eignet, ist umstritten, sagt Salim Chaudhry vom Öko-Institut in Darmstadt.
Granit hat den Vorteil, dass es sehr standfest ist. Oder kristalline Gesteine insgesamt sind sehr standfest. Man kann darin Hohlräume auffahren, also ein Bergwerk errichten, ohne dass man Angst haben muss, dass die später wieder zusammenfallen. Das ist erstmal stabil. Aber Granite sind häufig geklüftet. Das heißt, da sind Risse im Gestein, durch die auch Wasser zirkulieren kann. Man müsste also in einem solchen Granitgestein die Abfälle durch technische Maßnahmen, also durch sehr stabile Behälter und durch verschiedene andere Barrieren, die man technisch, geotechnisch errichtet, einschließen.
Diese Aufgabe sollen in Schweden und Finnland dicke Behälter aus Kupfer übernehmen, in die der Müll verpackt wird. Kupfer korrodiert nur sehr langsam und soll verhindern, dass Wasser in die Kanister eindringt. Zusätzlich werden die Behälter in eine Schicht aus Bentonit, einem Tonmaterial, eingebettet. Diese technische Barriere soll den Strahlenmüll über mindestens 100.000 Jahre in Schach halten, so die Vorgabe in Schweden.
Also in Deutschland geht man von 1 Million Jahre aus, die der Einschluss gewährleistet werden soll. So sieht es das Standortauswahlgesetz vor. Und gibt es diese technische Barriere? Also kann man beweisen oder nachweisen, dass für 1 Million Jahre etwas sicher ist? Oder kann man sich nur möglichst gut annähern? Das ist ja so eine Sache, dass es in der Natur natürlich auch keine 1 oder 0 gibt. Also man kann nicht sagen, etwas ist hundertprozentig sicher oder hundertprozentig unsicher. Dafür ist Natur im Grunde zu variabel, kann man vielleicht sagen.
Aus diesem Grund bezweifeln manche Geologen, dass eine technische, also menschengemachte Barriere der richtige Weg ist, den Strahlenmüll über 1 Million Jahre von der belebten Umwelt abzuschirmen. Sie halten eine natürliche, also geologische Abschirmung durch wasserundurchlässige Gesteinsformationen für geeigneter.
Da gab es von der Königlich Technischen Hochschule in Schweden ja Versuche, in denen gezeigt wurde, dass wenn man Kupferbleche unter so Bedingungen wie im Endlager im Labor eine Weile liegen lässt, dass da irgendwelche Reaktionen stattfinden. Mutmaßlich halt Korrosionsreaktionen. Das wurde dann lange hin und her diskutiert zwischen also SKB, die dieses Endlager bauen, der Königlich Technischen Hochschule, die haben dann externe Experten auch noch hinzugezogen und so weiter. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und letzten Endes geht es darum, was kann Wissenschaft vielleicht auch nicht.
Doch auch Steinsalz und Tongestein, die ebenfalls als Wirtsgesteine für ein Endlager diskutiert werden, haben ihre Nachteile. In Deutschland kann die Diskussion darüber nun neu beginnen. Ergebnisoffen, wie es heißt. Denn obwohl sich Deutschland lange auf den Salzstock Gorleben festgelegt hatte und bereits 1,6 Milliarden Euro investiert wurden, ist dieser Standort nun aus dem Rennen.
Ja, die BGE hat 3 Abwägungskriterien identifiziert, bei denen Gorleben nicht gut abschneidet. Und das Abwägungskriterium, bei dem Gorleben demnach am schlechtesten abschneidet, das ist das Deckgebirge. Das ist ja schon länger im Gespräch. Dazu gibt es auch Gutachten, wissenschaftliche Arbeiten und Stellungnahmen. Und nun hat die BGE in einer sicherheitsgerichteten Abwägung also bewertet, dass das Deckgebirge in Gorleben ungeeignet ist.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Durch den Klimawandel wird es im Frühling früher warm. Könnten Tiere da nicht einfach ihren Lebensrhythmus anpassen? Zum Beispiel früher aus ihren Winterquartieren aufbrechen oder früher im Jahr brüten? Es klingt vielleicht einleuchtend, die Rechnung ist aber zu einfach, wie ein Forschungsteam im Fachjournal PNAS schreibt. Die Studie zeigt, dass Vögel, die früher anfangen zu brüten, das Leben ihres Nachwuchses aufs Spiel setzen. Denn, dass es früher warm ist, bedeutet nicht, dass es auch genug Nahrung gibt. An der Studie beteiligt war Andrea Flack vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Vor der Sendung haben wir telefoniert und ich habe sie zuerst gefragt, auf welche Weisen Vögel ihren Lebenszyklus eigentlich an den Klimawandel anpassen.
Wir beobachten bei vielen Vogelarten, insbesondere den Zugvögeln, die große Entfernungen zurücklegen, dass die oftmals früher zurückkehren und damit auch früher brüten. Wir sehen aber auch manchmal, dass sie ihren Brutzeitraum verlängern, dass sie im Herbst später zurückfliegen. Und was auch häufig zu beobachten ist, dass die im Zugvögel nicht mehr so weit fliegen, dass die ihr Winterhabitat Richtung Norden schieben und damit die Distanzen sich verkleinern. Dadurch haben die Vögel oftmals einen längeren Zeitraum, in dem sie brüten können. Die Arten, die mehrere Bruten im Jahr haben, die versuchen das dann auch häufiger und dadurch wandelt sich ihr ganzer Brutzeitraum irgendwie sehr schon um.
Sie haben jetzt in der aktuellen Studie ein konkretes Beispiel untersucht bei Sumpfschwalben. Das ist eine Art, die in Nordamerika brütet und in Zentralamerika überwintert. Und zwar haben Sie Daten aus 30 Jahren genutzt, um zu verstehen, wie der Klimawandel bei dieser Spezies das Timing der Fortpflanzung beeinflusst hat. Was ist dabei rausgekommen?
Wir haben das herausgefunden, dass die Sumpfschwalben im Jahr früher brüten, insbesondere in den Jahren, in denen der Frühling früher anfängt. Das heißt, die Altvögel legen früher Eier. Es ist aber nun so, dass das Risiko, dass es dann nochmal kalt wird, über die letzten 100 Jahre sich nicht wirklich verändert hat. Und das heißt, dass die Altvögel wirklich darauf hoffen, dass wenn die ihre Eier legen und die Küken dann 3 Wochen später schlüpfen, dass das Wetter sich hält und dass es warm bleibt, damit sie dann ihre Küken großziehen.
Was bedeutet das denn, wenn es jetzt noch einen Kälteeinbruch gibt für die Küken? Heißt das automatisch, dass die Brut verloren ist für das Jahr?
Nicht unbedingt, aber auf jeden Fall erhöht sich die Sterberate von den Küken schon. Der Haupteffekt, den man sieht, ist, dass die Insektenvielfalt, also es gibt weniger Insekten an diesen Tagen, an denen es kalt wird. Und wenn die Tagestemperatur von 18,5 auf 15,5 Grad sinkt, dann sind plötzlich nur noch halb so viele Insekten in der Luft. Und das wirkt sich auf die Sterblichkeit von den Küken sehr deutlich aus. Das heißt, dass es dann schon sein kann, dass anstatt über 3 vielleicht nur noch 1 Küken pro Nest das Jahr überlebt.
Also so eine Veränderung des Brutverhaltens, der Brutsaison durch den Klimawandel, das birgt ein besonderes Risiko für Vogelarten, die sich von Insekten ernähren?
Genau, das sind halt auch tatsächlich nicht nur die Vogelarten, die sich hauptsächlich von Insekten ernähren, sondern es ist so, dass viele Singvögel, insbesondere auch ihre Küken, auch wenn die sich normalerweise von Samen und Früchten ernähren, dass die ihre Küken mit Insekten füttern, weil sie halt eine gute Proteinquelle sind. Und dadurch ist es halt insbesondere für die Aufzucht von den Jungen, für die Singvögel katastrophal, wenn dann so ein Kälteeinbruch kommt und dann plötzlich keine Nahrung mehr vorhanden ist.
Gibt es denn schon Zahlen, die zeigen, dass eben solche Arten tatsächlich stärker unter dem Klimawandel leiden, also dass die Zahlen da zum Beispiel abnehmen?
Also man sieht schon deutlich, dass die Singvögel aufgrund von solchen Veränderungen ihres Lebenszyklus abnehmen. Gerade im letzten Monat gab es ein Ereignis im Süden Westen von den Vereinigten Staaten, bei denen wirklich Zehntausende von insektenfressenden Vögeln einfach tot am Boden gefunden sind. Und auch da wird davon ausgegangen, dass das eventuell mit der Nahrungsverfügbarkeit für die Vögel zu tun hat und dass auch dort viele von den Tieren einfach gestorben sind, weil es nicht genug Insekten während so einem Kälteeinbruch gab.
Ganz am Anfang, zum Einstieg des Gesprächs, sind wir schon kurz darauf eingegangen, wie der Klimawandel Verhaltensweisen bei Vögeln beeinflusst. Schadet der Klimawandel Vögeln eigentlich grundsätzlich oder gibt es auch Fälle, bestimmte Verhaltensweisen, in denen Arten tatsächlich vom Klimawandel profitieren?
Das ist natürlich ohne Langzeitstudien immer schwer zu sagen. Wir sehen natürlich, dass manche Arten, wie schon gesagt, nicht mehr so weit fliegen müssen oder dass die wärmeren Winter ihnen dann, dass sie dadurch in Regionen fliegen können, wo sie vorher nicht hinfliegen konnten, weil es plötzlich dort nicht mehr so kalt ist oder beziehungsweise auch Nahrung zur Verfügung steht. Aber die langfristigen Folgen erkennen wir immer erst nach Studien, die über 30, 40, 50 Jahre gehen, weil sich dann natürlich die ganzen Ökosysteme auch verändern. Es ist, wie man hier in unserer Studie sieht, ist es dann so, dass zum Beispiel die Vögel schon früher anfangen zu brüten, was ja eigentlich gut ist, aber dass eben dann solche negativen Folgen wie diese Kälteeinbrüche, um die kommen sie nicht drumherum und haben dann negative Folgen. Wir sehen auch, dass sich dann, wenn zum Beispiel Vögel in Gegenden fliegen, wo sie vorher nicht hingeflogen sind, dann verändert sich der Wettbewerb zwischen verschiedenen Arten. Dann stehen plötzlich Arten miteinander im Wettbewerb, die sich vorher vielleicht gar nicht getroffen haben. Also die langfristigen Auswirkungen von solchen kurzfristigen Veränderungen, die sind immer schwer vorherzusagen.
Vögel, die aufgrund des Klimawandels früher brüten, riskieren, dass der eigene Nachwuchs verhungert. Darüber gesprochen haben wir mit Andrea Flack vom MPI für Verhaltensbiologie.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Vor ein paar Wochen wollte ich Daten aus dem Studium von einer alten Festplatte anschauen und verschicken. Doch beim Anschließen an den Computer tat sich nichts. Leider nicht ganz ungewöhnlich für eine 10 Jahre alte Festplatte. Schon länger werkeln Forschende deshalb an langlebigen digitalen Speichertechnologien. Eine davon stellte ein britisches Forschungsteam 2013 vor. Per Speziallaser konnte es eine Textdatei in eine Glasscheibe regelrecht einbrennen. Und anders als Festplatten und USB-Sticks sollte diese Glasscheibe extrem haltbar sein. Hat sich das Konzept bewährt oder ist es in der Versenkung verschwunden? Frank Rothelüschen hat nachgeforscht.
Eine Festplatte in Aktion. Rasend schnell schreibt sie digitale Daten Bit für Bit auf eine Magnetschicht. Eine bewährte Technologie, doch sie besitzt ein Manko. Auf Dauer sind die Daten nicht sicher. Festplatten halten nicht besonders lange, denn mit der Zeit degradiert die Magnetschicht. Damit die Daten nicht nach wenigen Jahren verloren gehen, müssen sie immer wieder umkopiert werden. Und das ist aufwendig, etwa für große Rechenzentren.
And especially it's important for cloud.
Besonders wichtig ist das für die Cloud. In der Cloud werden riesige Datenmengen gespeichert und es kostet viel Geld, diese Daten andauernd umzukopieren.
Sagt Peter Kazansky, Physiker an der Universität Southampton in England. Da auch andere Datenspeicher wie DVDs oder USB-Sticks nicht ewig halten, ließ er sich vor einigen Jahren ein neues Konzept einfallen.
Wir verwenden ultraschnelle Laser, wie sie auch für Augen-OPs benutzt werden. Wird deren Licht auf einen winzigen Fleck gebündelt, konzentriert sich die Energie so stark, dass sich das Material, das man bestrahlt, verändert, ohne dabei zu schmelzen.
Konkret richten die Fachleute ihre ultrakurzen Blitze auf hochreines Quarzglas. Dort brennen die Lichtpulse die Datenbits so in das Glas ein, dass sich dessen Polarisationsverhalten verändert. Auslesen lassen sich die Daten, indem man erneut Licht durchs Glas schickt. Dabei verändern die eingebrannten Datenbits die Richtung, in der die Lichtwelle schwingt, was ein Lichtsensor messen kann. Der Clou: Der Laser beschreibt nicht nur die Glasoberfläche, sondern das gesamte Glasinnere. Zumindest auf dem Papier verspricht das eine beachtliche Speicherkapazität.
Im Prinzip können wir bis zu 1000 Schichten in eine Scheibe von der Dicke einer CD schreiben. Damit wäre eine Speicherkapazität von bis zu 360 Terabyte möglich.
Das wäre zigmal mehr als bei heutigen Festplatten. Der Ansatz klingt vielversprechend, erinnert allerdings an eine andere Idee, die letztlich im Sande verlief, die Datenspeicherung per Holographie. Auch hier wurden die Daten dreidimensional in einen Kristall geschrieben, dort dann aber holographisch gespeichert, ähnlich wie beim Hologramm auf dem Personalausweis. Vor 15 Jahren galt das Konzept als Hoffnungsträger. Durchgesetzt hat es sich bislang nicht, sagt Peter Kasansky.
Holographische Datenspeicher funktionieren nur mit bestimmten lichtempfindlichen Materialien, wie zum Beispiel Polymeren. Doch die haben nur eine begrenzte Speicherkapazität und sind nicht sehr lange haltbar.
Anders beim neuen optischen Speicherkonzept aus England. Kasansky und seine Leute traktierten ihre laserbeschriebenen Glasplatten unter anderem mit Wasser und mit Hitze. Dabei erwies sich der Datenträger als überaus widerstandsfähig.
Im Guinness-Buch halten wir den Weltrekord für das dauerhafteste Datenspeichermedium. Unsere Glasscheiben würden bei einer Temperatur von 180 Grad Celsius so lange halten, wie das Universum alt ist, fast 14 Milliarden Jahre.
2013 präsentierte Kasanskys Team einen ersten Prototyp. Der konnte zwar nur eine Textdatei speichern, doch in der Folge entwickelten die Briten ihre Technik stetig weiter. Vor 3 Jahren konnten sie einen IT-Riesen von ihrem 3D-Glasspeicher überzeugen. 2017 kündigte der Microsoft-Manager Mark Russinovich auf einer Microsoft-Konferenz eine Partnerschaft mit Kasanskys Gruppe an.
Wir arbeiten mit der Universität von Southampton in England an einer Sache, die wir Project Silica nennen. Dabei geht es um die Datenspeicherung in Glas. Glas hat eine wirklich coole Eigenschaft. Es hält ewig. Geht es also um die Langzeitspeicherung von Daten, ist Glas genau richtig.
Gemeinsam entwickelte man das Patent weiter, offenbar mit Erfolg. Im November 2019 präsentierte Microsoft publikumswirksam einen Meilenstein.
Das war die Speicherung eines Superman-Films. Wir konnten die komplette 80-Gigabyte-Datei in einer Glasscheibe von der Größe einer CD speichern und anschließend wieder auslesen.
Die Langzeitarchivierung riesiger Datensätze, das soll die Hauptanwendung der neuen Technik sein. Vor der Markteinführung gibt es aber noch diverse Probleme zu lösen, zum Beispiel was das Auslesen der Daten anbelangt. Bislang erledigen das teure Spezialmikroskope. Und um das Signal aus den verschiedenen Ebenen des Quarzglases zuverlässig voneinander unterscheiden zu können, braucht es neuartige selbstlernende Algorithmen. 2 weitere Hürden: Die speziellen Laser sind derzeit noch sehr teuer und das Speichern der Daten dauert noch zu lange.
Als wir 2017 das Projekt mit Microsoft begannen, schafften wir nur einige 100 Byte pro Sekunde. Mittlerweile sind wir beim Tausendfachen, bei 300 Kilobyte pro Sekunde. Was wir erreichen müssen, sind Megabyte pro Sekunde. Da sind wir jetzt ganz nah dran. Und würden wir mit mehreren Laserstrahlen parallel schreiben, wären sogar einige Gigabyte pro Sekunde drin.
Um gläserne Datenspeicher zur Praxisreife zu entwickeln, wird es also einiges an Investitionen brauchen und noch etwas Zeit. 3 bis 5 Jahre, schätzt Peter Kasansky, dürfte die Entwicklung wohl noch dauern.
Frank Grotelüschen über Datenspeicher aus Glas. Die nächste Ausgabe der tollen Idee hören Sie hier in Forschung aktuell in 2 Wochen. Thema dann: Alarm bei Sekundenschlaf im Auto. Und Autor dieses Beitrags ist dann der Kollege Michael Stang. Und der hat heute auch die Wissenschaftsmeldung des Tages geschrieben und gerade mit ins Studio gebracht.
Auch in Simbabwe waren Bakterien für den Tod von Elefanten verantwortlich. Labortests hätten ergeben, dass die 34 Tiere an einer hämorrhagischen Septikämie gestorben seien, teilte heute ein Sprecher der Nationalen Wildparkbehörde mit. Diese sei durch das Bakterium Pastorella multocida vom Typ B verursacht worden. Im benachbarten Botswana starben jüngst rund 330 Elefanten. Die Behörden dort hatten vergangene Woche mitgeteilt, dass Cyanobakterien für den Tod der Tiere verantwortlich waren.
Ärmere Länder sollen Corona-Schnelltests erhalten.
Die Weltgesundheitsorganisation will 120 Millionen sogenannte Antigen-Tests für 133 Länder mit kleinen und mittleren Einkommen zur Verfügung stellen. Wie die WHO gestern Abend in Genf mitteilte, sollen damit umfangreiche Tests an Orten möglich werden, an denen ein PCR-Test im Labor zum Nachweis des Viruserbguts nur schwer oder zu langsam möglich ist. Die Tests suchen in Abstrichproben nicht aufwendig nach dem Erbgut des Virus, sondern nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren sind.
Der Klimawandel verändert die Ozeane.
Die Schichtung der Weltmeere hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verstärkt. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Climate Change. Vor allem die Erwärmung der oberen Wasserschichten erschwert zunehmend den Austausch der einzelnen übereinanderliegenden Wassermassen. In einigen Gebieten wird dieser Prozess durch den Süßwasserzufluss aus tauenden Gletschern verstärkt. In der Folge leiten die Meere Sauerstoff, Wärme und Nährstoffe weniger gut in die Tiefe ab.
Auf dem Mars gibt es definitiv flüssiges Wasser.
Radardaten der ESA-Sonde Mars Express zeigen, dass unter der Südpol-Eiskappe des roten Planeten ein Salzwassersee verborgen liegt. Das meldet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Astronomy. Den neuen Analysen zufolge ist der subglaziale See etwa 20 mal 30 Kilometer groß und von weiteren kleineren Salzseen umgeben. Vermutlich sorgt eine hohe Konzentration von Perchloratsalzen dafür, dass das Wasser nicht gefriert. Unklar ist jedoch weiter, ob es in diesen Seen mikrobielles Leben gibt.
Unsere Vorfahren erreichten Portugal wesentlich früher als bisher gedacht.
Bei Ausgrabungen in der Höhle Lapa do Picareiro nahe der Atlantikküste Zentralportugals hat ein internationales Archäologieteam Steinwerkzeuge entdeckt, die Vertretern des anatomisch modernen Menschen Homo sapiens zugeschrieben werden. Die Datierung der Fundstätte ergab ein Alter von 41.000 bis 38.000 Jahren. Damit sind unsere direkten Vorfahren etwa 5.000 Jahre früher als bisher bekannt in den westlichsten Teil Europas vorgedrungen, heißt es im Fachblatt PNAS.
Physik klärt den Prozess der Wundheilung.
Ein Team vom Institute of Science and Technology Austria ist der Frage nachgegangen, wie Hautzellen den Weg zu einer Wunde finden, um diese zu schließen. Dem mathematischen Modell zufolge leiten zwei aneinander gekoppelte Wellen die jeweiligen Zellen zum Ziel. Konkret für das Zusammenspiel von Zellbewegung, Wahrnehmung der Umgebung und der Aktivierung bestimmter Eiweiße in den Zellen zu den Wellen, die in denen die Information über ihre Richtung kodiert ist, schreiben die Forschenden im Fachblatt Nature Physics.
Etwa jede vierte Person in Deutschland ist im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität geworden.
Das geht aus dem neuen Digitalbarometer des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hervor. Demnach nahm im Vergleich zum Vorjahr besonders der Betrug beim Online-Shopping zu. Die wachsende Internetkriminalität habe auch mit dem Digitalisierungsschub zu tun, der von der Corona-Pandemie ausgelöst worden sei, hieß es bei der Vorstellung der Studie gestern in Berlin. Trotz steigender Kriminalitätsraten achtet laut der Umfrage nur 1 von 10 Personen bewusst auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.
Sternzeit, 29. September. Louise Webster und das schwarze Röntgenloch. Im Sternbild Schwan, mitten im Sommerdreieck, befindet sich die starke Röntgenquelle Cygnus X1. Sie wurde 1964 entdeckt, aber erst 7 Jahre später war klar, was dort am Himmel leuchtet. Es ist ein Doppelstern, bei dem der eine Partner eine extrem kompakte Sternleiche ist. Materie, die vom Begleiter auf ihn strömt, leuchtet im Röntgenlicht hell auf. Es könnte ein schwarzes Loch sein, heißt es ganz am Ende eines Artikels in der Fachzeitschrift Nature aus dem Jahr 1971. Die australische Astronomin Louise Webster, damals erst 30 Jahre alt, war als Co-Autorin dieser Arbeit sehr vorsichtig. Inzwischen gilt Cygnus X1 als Paradebeispiel für ein schwarzes Loch in unserer Milchstraße. Die Entdeckerin war in den USA, England und Südafrika tätig, bevor sie Ende der 70er Jahre eine Dauerstelle an der Universität von New South Wales in Sydney bekam. Sie forschte viel über planetarische Nebel, das Endstadium sonnenähnlicher Sterne. Zudem forcierte sie den Bau eines Teleskops zur automatischen Himmelsüberwachung am Siding Spring Observatorium. Dessen Daten konnte sie aber nicht mehr nutzen. Louise Webster ist heute vor 30 Jahren gestorben. Sie wurde nur 49 Jahre alt. Ihr zu Ehren vergibt die Astronomische Gesellschaft Australiens den Louise Webster Preis. Mit ihm werden junge Menschen ausgezeichnet, die kurz nach ihrer Doktorarbeit exzellente wissenschaftliche Arbeit liefern. Genau wie einst Louise Webster mit dem schwarzen Loch im Schwan.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten übernehmen hier die Kolleginnen und Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der Streik im öffentlichen Personennahverkehr. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.